Meinen Sie, es ist schwieriger, sich zum Beispiel gegen eine Behörde wie dem Verfassungsschutz zu wehren, wie gegen einen anderen Arbeitgeber oder eine andere Behörde?
Das glaube ich wohl, weil es Staatsdienst ist. Und Nachrichtendienste wollen selber ungern eine Nachricht wert sein, aber selber Nachrichten sammeln, sage ich mal so. Die meisten haben ja eine Vorstellung, vor Gericht kriegt man dann endlich mal Recht. Nie kriegt man also häufig nicht, da kriegt man ein Gesetz.
Hallo und herzlich willkommen wieder zu So wollen wir leben mit Frau Christiane Meusel. Hallo.
Grüße Sie.
Und mir, Janka Brütting. Ja, Frau Meusel, das letzte Mal wollten wir eigentlich die Klage komplett erörtern und dann haben wir uns natürlich in den interessanten Details, also haben wir uns denen sehr, sehr ausführlich gewidmet. Ein bisschen, wie läuft es beim Verfassungsschutz?
Über die Hintergründe sozusagen.
Über die, genau, Fachbegriffe sind anscheinend die Hintergründe.
Die Hintergründe.
Immer diese Juristen mit ihrer eigenen Sprache und Anwälte. Oder ist das gar keine Fachsprache?
Eher aus dem journalistischen Bereich. Es gibt auch ein Hintergrundgespräch bei Journalisten, wo man dann, das nennt sich dann, jetzt kommen wir schon wieder in die Details, das machen wir
genau mal. Das machen wir mal anders. Aber jetzt wollten wir sozusagen Ihren Fall ergründen. Also aus völlig verständlichen Gründen haben Sie irgendwann gesagt, okay, ich darf hier nicht arbeiten, ich bin am falschen Platz, ich gehe von Chef zu Chef und nichts ändert sich und auch mit meinen Kollegen ändert sich nichts. Wie haben Sie denn entschieden, dass Sie eine Klage machen wollen? Oder irgendwann hat es Ihnen anscheinend gereicht und Sie haben gesagt, so, jetzt auf die Vollen.
Nee, das war ein bisschen anders. Ich habe, wenn man das so sagen will, wie an einer Kletterwand, wenn Sie da klettern, dann gucken Sie auch nicht ganz nach oben, da oben will ich hin, sondern Sie gucken immer einen Schritt für Schritt, wie komme ich weiter. Also ich habe überlegt, wie ich Hilfe bekommen kann und habe in der Tat die gesamte Treppenleiter des Dienstweges ausgeschöpft. Also das hört sich jetzt so vielleicht ein bisschen, dass, wenn man hört, mit Gregor Gysi gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz klagen, dann ist das erst das Ende gewesen. Also ich habe ganz klein angefangen, Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte, das Personalgespräch gesucht und Hintergrund dessen, warum ich das wollte, war, der Aufgabenentzug ist nicht im Arbeitsrecht vorgesehen. Da gibt es die Abmahnung und die Kündigung, wenn jemand schlecht arbeitet. Aber einfach die Aufgaben entziehen, das darf man nicht. Das muss in einer Abmahnung festgehalten werden, da muss begründet werden, warum jemand schlecht gearbeitet hat. Und wenn er ganz schlecht gearbeitet hat oder seine Schlechtleistung nicht abstellt, dann kann er gekündigt werden. Aber einfach Aufgaben entziehen, das ist nicht das richtige Mittel.
Hat man versucht, sie zu kündigen?
Nö, niemals. Man hat mir nie, ich habe in der Personalabteilung um eine Abmahnung gebeten und um eine Kündigung gebeten, wenn man der Meinung ist, dass ich da so schlecht arbeite. Das hat man niemals gemacht. Bis
man
zum Schluss nicht.
Nur versucht, sie durch Arbeitsentzug klein zu kriegen, dass sie von alleine gehen.
Also man, so muss ich das verstehen, was man da mit mir gemacht hat. Und ich war dann also zum Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte. Dann habe ich mich an die Vizepräsidentin gewendet, die damals Katrin Riebrand hieß. Die versprach mir auch Hilfe, ist dann ein Vierteljahr später auch ausgeschieden mit Vorwürfen gegen sie, wo ich nicht weiß, ob da wirklich was dran ist. Der Mensch, wegen dem ich da angefangen habe, der hat sich an Dr. Maaßen gewendet. Ich habe mich irgendwann an die erste Kanzlei gewendet und die haben im Grunde genommen gar keine Antwort bekommen vom Bundesamt, also keine befriedigende Antwort. Dann habe ich noch einen anderen Anwalt genommen. Dann habe ich mich ans Parlamentarische Kontrollgremium, an Herrn Ströbele gewendet mit der Bitte um Hilfe, weil das Innenministerium ist die Rechts- und Fachaufsicht des Verfassungsschutzes. Und irgendwann kriegte ich vom Referenten von Herrn Ströbele Nachricht. Da schrieb ein Staatssekretär Krings im Auftrag des Ministers Dr. de Maizière war das damals noch. Man hätte beim Verfassungsschutz nachgefragt zu meiner Personalie. Das im Ergebnis, das wäre gewesen, also das lag nicht am Verfassungsschutz, sondern an mir. Es wurde aber wieder nicht näher begründet. Und irgendwann, man wird ja auch krank, wenn man da sitzt und nichts tut. Also ich jedenfalls. Und ich glaube auch, dass es vielen anderen so geht, nur die wenigsten reden drüber. Und das habe ich mir rausgenommen, da mich nicht zu verstecken, weil man, also das Recht ist dazu da, Klärung herbeizuführen. Mhm. Und irgendwann habe ich noch einen dritten Anwalt angerufen und habe dem erzählt, was ich alles gemacht habe. Und da sagte er dann, naja, bei dem, was Sie alles schon versucht haben, da kann Ihnen niemand helfen, außer jemand wie Gregor Gysi. Und dann habe ich erst mal 3 Wochen überlegt, Gregor Gysi anzurufen.
Aber das heißt, weil Herr Gysi hat Sie ja sozusagen in der zweiten Instanz vertreten.
Er hat mich dann auch außergerichtlich vertreten. Seit 2017 ist er mein Anwalt.
Ah.
Und er hat dann außergerichtlich an Dr. Maaßen geschrieben, auf meinen Fall angesprochen. Und nach meiner Wahrnehmung hat man auch ihn so ein bisschen nicht respektiert und an der Nase rumgeführt, weil er hat dann ein Angebot bekommen, dass ich zur Bundespolizei versetzt werden sollte. Aber es ist nie was passiert. Es ist nie was passiert. Ich bin nicht versetzt worden. Und dann irgendwann hat man mir eine Verschwiegenheitsverpflichtung, also eine Ausscheidensvereinbarung vorgelegt, wonach ich gehen sollte, nie wieder drüber reden, was mir passiert ist, sicherstellen, dass keiner nachforscht und Strafe zahlen, also Vertragsstrafe zahlen, wenn es nicht klappt, für jeden Fall 3.500 Euro. So, und dann wollte ich erstmal drüber nachdenken, das war 2018, über die Weihnachtsfeiertage. Und habe meinen Resturlaub beantragt, von dem ich noch recht viel hatte, weil ich ja auch lange krank war. Und kriegte auf die Beantragung meines Urlaubsgesuches die Antwort, dass der so lange nicht bewilligt wird, bis klar ist, ob ich ausscheide. Ich war aber überhaupt nicht verpflichtet zum Ausscheiden. Ich habe keine Abmahnung, keine Kündigung bekommen. Ich hatte eine unbefristete Festanstellung im öffentlichen Dienst. Und dann habe ich...
Ist das so ein bisschen, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt?
Also aus meiner Sicht ist das eine Nötigungshandlung.
Ja.
Na, und das berührt dann auch wieder das Strafrecht, sage ich mal so. Und dann habe ich zu Dr. Gysi gesagt, ich sage, das unterschreibe ich nicht. Weil wenn einem Menschen Schlimmes passiert ist, ist das Schlimmste, was man machen kann, drüber zu schweigen. Mhm. Das ist das, glaube ich, was jemanden dann auch wirklich zerfrisst. Mhm. Es kommt...
Meinen Sie, es ist schwieriger, sich zum Beispiel gegen eine Behörde wie dem Verfassungsschutz zu wehren, wie gegen einen anderen Arbeitgeber oder eine andere Behörde?
Das glaube ich wohl, weil es Staatsdienst ist. Also ich habe mich mal mit einem Anwaltskollegen unterhalten, der hat mir dann auch gesagt, naja, wenn Sie irgendwo auf einer Bananenschale ausrutschen und sich ein Bein brechen, dann ist das ein Unterschied, ob Sie vor einem privaten Unternehmen sich das Bein brechen oder vor der Stadtverwaltung. Weil das natürlich die Haftung des Staates für Fehlverhalten seiner Staatsdiener oder so, es ist ja ein Riesenunternehmen, der Staatsdienst. Mhm. Und Nachrichtendienste wollen selber ungern eine Nachricht wert sein, aber selber Nachrichten sammeln, sag ich mal so. Mhm. Und wenn man sich überlegt, wie in welchem Umfang überall gesagt wird, wir brauchen neue Mitarbeiter, wir haben kein Personal und dann werden Leute eingestellt und dann kommt jemand wie ich, der sogar relativ gut belegen kann, dass ich zumindest nicht beschäftigt wurde, kann man sich schon fragen, brauchen wir jetzt wirklich so viele Mitarbeiter oder arbeiten die einfach alle so langsam oder schlecht? Und was macht das mit den Steuern der Bürger, die Pflegefachkraft oder die Bäckereifachverkäuferin, der Busfahrer, die alle Steuern zahlen müssen, damit die Staatsdiener zum Wohle des Gemeinwesens Aufgaben erledigen?
Die sie zum Teil nicht mal kriegen. Also sie wurden ja dann fürs Nichtstun bezahlt und man hat sie ja dazu gezwungen,
genau,
und sie wollten permanent versetzt werden.
Ich wollte arbeiten und habe fürs Nichtstun Geld bekommen. Und dann kamen auch Kollegen oder auch Leute aus meinem persönlichen Umfeld, die gesagt haben, das ist doch cool, tolles Büro und Geld bekommen fürs Nichtstun. Es ist nichts für mich, weil, das hat noch nicht mal was mit Karrieredenken zu tun, sondern das werden Sie vielleicht auch schon irgendwo mal mitbekommen haben in Ihrem Umfeld. Die Arbeitszeit vergeht ja gar nicht, wenn man da sitzt. Mhm. Na, und da habe ich auch einen Text geschrieben, mal einen Tag des Nichtstuns versucht zu beschreiben. Ja, und als ich dann diese Verschwiegenheitsvereinbarung unterschreiben sollte, da habe ich dann gesagt, also ich kündige jetzt und möchte Klage erheben. Weil ich war in einer Reha-Klinik, ich bin also wirklich krank geworden. Es gab ein ärztliches Gutachten der Reha-Klinik. Es gab dann eine Stellungnahme des medizinischen Dienstes der Krankenkassen, dass ich versetzt werden muss, weil mich ein Arbeitsplatzkonflikt krank macht. Es gibt jetzt sogar ein Gutachten der Bundesagentur für Arbeit, dass mich das Nichtstun, die Nichtbeschäftigung krank gemacht hat. Und ich wollte das nicht länger hinnehmen. Und auch Dr. Gysi, also es ist nicht so einfach. Also man, das darf man sich nicht so vorstellen. So, und jetzt verklagen wir mal den Verfassungsschutz. Schritt für Schritt guckt man, was man da jetzt macht. Und ich bin halt wahrscheinlich auch herkunftsbedingt jemand, der, wenn sowas richtig schrecklich ist, dann lasse ich das nicht einfach unkommentiert so im Raum stehen. Also ich gelte auch im anwaltlichen Bereich als jemand, der sich nicht über 3,50 zankt. Da spare ich meine Energie für Fälle, wo es meines Erachtens auch wirklich von Bedeutung ist. Und ja, dann hat Gregor Gysi also Schmerzensgeld für mich geltend gemacht. Und nachdem das Gutachten der Bundesagentur für Arbeit Feststellung darüber getroffen hat, dass mich die Behandlung durch meinen Arbeitgeber krank gemacht hat, haben wir noch einen Feststellungsantrag eingereicht. Und in der ersten Instanz ist die Klage dann abgewiesen worden, ohne dass man sich mit den Beweismitteln beschäftigt hat.
Ist das rechtens?
Nö, das ist ein Verfahrensfehler. Deswegen haben wir dann auch Berufung eingelegt, weil es war ein Zeuge angeboten worden, nämlich der, der mich dann einstellen wollte. Das war wegen der russischen Sprache also. Und wo der Abteilungsleiter quasi dann gesagt hat, wenn Sie sich für Frau Meusel entscheiden, werde ich das zu verhindern wissen. Da gibt es einen dienstlichen Verwerk. Da wollte das Gericht sich nicht damit beschäftigen. Ebenso nicht mit dem Gutachten der Bundesagentur für Arbeit. Die haben so getan, als gäbe es dieses Gutachten nicht. Und mittlerweile kriege ich sogar Rente. Und jetzt in der Berufungsverhandlung hat man dann also gesagt, okay, die Pflichtverletzung der Nichtbeschäftigung ist festgestellt. Mein Gesundheitsschaden ist aber nicht zu berücksichtigen im Sinne von Schmerzensgeld. Deswegen heißt das nur Entschädigung, weil die Feststellungen, die die Ärzte getroffen haben, sind nur substantiierter Parteivortrag.
Ja, was soll das bedeuten?
Also Sie müssen sich so einen Prozess, wenn Sie einen Schmerzens- oder Schadenersatzprozess führen wollen, haben Sie zwei verschiedene Bereiche. Das eine ist die Darlegungslast. Also Sie müssen erklären, warum Ihnen ein Anspruch zusteht. Ja. Das ist aber noch kein Beweis. Dann brauchen Sie noch Beweismittel. Und beweisen tut man mit Zeugen, mit Gutachten, mit Eingeständnissen beispielsweise, in Augenscheinnahme. Also das sind so die Beweismittel. Und prozessual werden zum Beweis der Gesundheitsschädigungen nur Sachverständigengutachten berücksichtigt, die vom Gericht sozusagen, also vor Gericht, also ein gerichtlicher Sachverständiger. Das haben wir angeboten, dass man, also schon in der Klageschrift haben wir gesagt, bei Bestreiten, dass meine Gesundheitsschädigung was damit zu tun hat, dass ich nicht beschäftigt wurde. Da geht es um die Kausalität. Bieten wir an, dass ein Sachverständigengutachten erhoben wird. Das hat man nicht gemacht. Und hat dann gesagt, ja, aber das ist nicht bewiesen. Ich sag mal so salopp formuliert, bedeutet die Feststellung oder die Maxime, dass selbst ein Gutachten der Bundesagentur für Arbeit, da sitzen ja auch ausgebildete Mediziner, die haben das festgestellt. Gleichwohl sagt man, wenn man es so für den normalen Anwender übersetzen würde, das ist eine Meinungsäußerung dieser Ärzte. Also juristisch nicht ganz korrekt, aber im Grunde genommen läuft es darauf hinaus, weil wenn also der medizinische Dienst der Krankenkassen ist, weiß Gott nicht den Ruf, Gefälligkeitsstellungnahmen abzugeben zugunsten der Patienten, weil die prüfen ja ob der Krankengeldanspruch berechtigt ist. Und auch die Bundesagentur für Arbeit ist nicht dafür berühmt oder berüchtigt, dass sie zugunsten der dort zu untersuchenden Probanden sozusagen urteilt. Und wenn diese Gutachten auch keinen Beweis führen können, ist das vielleicht aus prozessualen Gründen in der Tat so Rechtspraxis, sag ich mal so, aber doch eine, die das sich durchaus lohnt, mal zu hinterfragen. Weil es ist eben kein Gutachten eines Hausarztes gewesen, bei dem man noch sagen könnte, naja, der hat ihm das mal, weil er nett ist. Ne? Es ist immerhin eine Bundesbehörde, die das festgestellt hat. So, und deswegen bekomme ich also jetzt nach dem aktuellen Stand der Dinge, das ist noch nicht rechtskräftig, Entschädigung und kein Schmerzensgeld und auch den restlichen Schaden, der mir entstanden ist, nämlich so einen Erwerbsschaden. Ich habe ja meine Arbeit verloren und die Erwerbsgrundlage und kriege jetzt im Moment gut 1.100 Euro Rente, das ist aber auch nicht viel. Wo man dann zum Beispiel sich auch fragen kann, wenn jetzt das nicht bewiesen ist, dass ich krank geworden bin durch diesen Umgang mit mir, warum bekomme ich dann eigentlich Rente? Na, also ich habe jetzt auch noch einen Schwerbehindertenantrag gestellt auf Raten meines nunmehr Hausarztes, weil Traumatisierung begründet durchaus den Anspruch auf die Feststellung einer Schwerbehinderung. Und wenn ich den auch bekommen würde, fragt man sich, die Frau hat Rente und einen Schwerbehindertenausweis, aber nee, es ist nicht bewiesen. Also es ist schon ein bisschen skurril, sage ich mal so. Und die Bezeichnung der verschiedenen Ansprüche hat zum Beispiel auch Auswirkungen auf weitere Sozialleistungen oder steuerliche Belange sozusagen. Wenn Sie im Rahmen eines Kündigungsschutzprozesses eine Entschädigung nach dem Kündigungsschutzgesetz bekommen, dann müssen Sie das versteuern. Dann wird das zum Beispiel bei der Bundesagentur für Arbeit, führt das zu einer Sperrfrist, wenn man erstmal so diese Abfindung, die man da bekommt, ausgeben muss, ich glaube für 3 Monate. Schmerzensgeld und Schadenersatz allerdings nicht. Der soll ja ein schädigendes Ereignis kompensieren. Ja. Also das hat alles sehr weitreichende Folgen. Im Moment steht halt im Raum, ob jetzt nicht Zulassungsbeschwerde beim Bundesarbeitsgericht eingelegt wird, weil die Revision ist nicht zugelassen worden. In der Revision wird ein Urteil auf bestimmte Gesetzesverstöße überprüft, also Verfahrensfehler was hier zum Beispiel.
Warum ist die Revision nicht zugelassen worden?
Wenn Sie mich privat fragen, sage ich, man wollte den Sack zumachen, damit es nicht noch mehr Gespräch darüber gibt. Das werde ich auch nicht beweisen können. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich werde aber gucken, ob das nicht zu prüfen ist, weil diese Ausschlussfrist für Ansprüche, die nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes 6 Monate beträgt, nach diesen 6 Monaten können Sie das nicht mehr gerichtlich geltend machen. Das ist quasi eine Verkürzung der Verjährung, die normal 3 Jahre beträgt. Und es gibt ein bundesarbeitsgerichtliches Urteil, wonach Mobbing-Sachverhalte nicht unter diese oder nur ganz begrenzt unter diese Klausel fallen dürfen, weil da sind das ja zum Teil Vorsatztaten. Und im BGB in § 202 steht, dass die Haftung für Vorsatz nicht im Voraus erlassen werden darf. Und der Fall ist entschieden worden für einen Fall aus der Privatwirtschaft. Und in den Urteilsgründen hat man sozusagen festgestellt, ob das auch für Tarifverträge gilt, also für kollektive Regelungen, muss hier nicht geklärt werden, sondern § 202 spricht nur von Rechtsgeschäft. So, ich würde sagen, als Juristin, auch ein Tarifvertrag ist ein Rechtsgeschäft, nämlich zwischen den Parteien, zwischen den Tarifvertragsparteien. Und auch da muss gelten, dass die Haftung für Vorsatz nicht im Voraus erlassen werden kann, weil Fahrlässigkeit, Vorsatz, das sind 2 verschiedene Motivationen auch von Leuten, die agieren, wo dann ein Schaden entsteht, sage ich mal so. Und in erster Linie wird dieser Paragraph 37 TVÖD.
Uiuiui, jetzt werde ich ganz schön Paragraphen verwirrt.
Das ist ja nur dieser eine Paragraph, der betrifft so Nachzahlung, Urlaubsgeld, Gehalt oder solche Ansprüche, wo jetzt mit Vorsatz nicht viel zu machen ist. So, jetzt lassen wir es gut sein mit den Paragraphen.
Okay. ich bin wirklich Paragraphen verwirrt gerade. Jetzt ist sozusagen dieses Urteil, Sie möchten eventuell nochmal dagegen vorgehen.
Weil aus meiner Sicht auch das Berufungsgericht Rechtsfehler sozusagen gemacht hat beim Fällen des Urteils.
Passiert das oft? Haben Sie damit Erfahrung? Weil also sozusagen, wenn ich jetzt mir diese Geschichte anhöre oder auch so sage, ja, diese 10.000 Euro sind ja dafür, dass ich durch meine Arbeit krank geworden bin, extrem wenig Geld. Mhm. Wenn man überlegt, finanziell, was sind denn 10.000 Euro? Davon kann man vielleicht mit einer Familie 3 Monate leben, wenn überhaupt, wenn man an die ganzen Versicherungen oder sowas zahlt. Also dafür, dass ein Leben komplett beeinflusst wurde, sind 10.000 Euro eigentlich gar nichts. Und wenn Sie jetzt so von einem Fall erzählen, fühlt es sich oder hört es sich so an, als wäre einfach so vieles so abgewunken worden. Und Sie haben selber gesagt, den Sack zumachen. Ist das öfter so bei Gerichten oder wie läuft das denn so ab?
Nach meiner persönlichen Erfahrung kommt das häufiger vor, als man denkt. Die meisten haben ja eine Vorstellung, vor Gericht kriegt man dann endlich mal Recht. Nie kriegt man also häufig nicht, da kriegt man ein Gesetz. So, und dieses Gesetz, also ich glaube, dass auch die Justiz relativ, also da kommt es drauf an, ob der Richter grundsätzlich, also manchmal kommt es auch auf persönliche Befindlichkeiten an, das wird, auch Richter sind nur Menschen. Im Staatsdienst glaube ich oder meine ich ganz vorsichtig sagen zu dürfen, dass es auch häufig darum gehen wird, keine Präzedenzfälle zu schaffen. Wenn man sich mal vorstellt, dass ich nicht die Einzige bin, der es so ergangen ist. Und wenn man sich dann weiter vorstellt, dass sich vielleicht doch der eine oder andere sagt, wieso muss ich eigentlich hinnehmen, dass ich durch was krank werde, was dann außerdem noch dem Gemeinwesen schadet. Mhm. Und wenn man sich dann vorstellt, dass das ist jetzt in anderem Zusammenhang so eine MeToo-Debatte werden könnte. Also ich bin hier auch in meinem Büro und bin schon seit Jahren nicht beschäftigt. Das ist halt wirklich kein Kavaliersdelikt. Dann dürfte, und zwar in jedem Staat, da doch einiges an Unannehmlichkeiten auf die Verantwortlichen zukommen.
Glauben Sie, diese ganzen Vorzüge einer Verbeamtung sind auch dafür da, dass die Leute schweigen?
Also ich selber war tarifbeschäftigt, ich kenne aber einige Beamte und ich habe in einem der Texte, ich habe jetzt ein Manuskript fertig, das Imperium der Suppenkasper, wo ich Texte dazu geschrieben habe. Und in einem dieser Texte habe ich genau das formuliert, dass man sozusagen, dass Beamte durchaus motivieren kann mit Vorzügen. Also in meinem Fall ist mir bekannt geworden beispielsweise, dass die doch fast alle Täter und Zeugen, und die Zeugen, die halt nicht als Zeuge ausgesagt haben, verbeamtet, befördert oder auf den Wunschposten versetzt worden sind. Währenddessen die Opfer, das werde ich nicht die einzige sein, hinaus befördert werden. Mhm. Und das scheint durchaus ein bisschen Struktur und System zu haben. Mein ehemaliger Arbeitgeber wird das vehement bestreiten. Ich glaube, auch die meisten anderen Arbeitgeber lassen sich das ungerne sagen, weil das sind natürlich, wenn man das Arbeitsrecht so formuliert, dass derjenige, der schlecht arbeitet, dafür sanktioniert werden soll, ist das ja im Grunde genommen genau das Gegenteil, was hier passiert, offensichtlich.
Wahnsinnig. Wahnsinnige Geschichte. Ich wollte nicht erschüttern. Na gut, Frau Meusel, dann bedanke ich mich für die Einblicke und
sehr gerne.
Genau, wir bleiben dran, was bei Ihnen noch passieren wird und wir werden Frau Meusel hoffentlich auch weiterhin sogar in Gesprächen mit Herrn Notz bei unseren Sendungen So wollen wir leben oder zeitgemäßes Verfassung statt Grundgesetz von gestern haben.
Eine Bemerkung noch dazu, dann ist es vielleicht gar nicht so falsch, wenn man erstmal feststellt, wie wollen wir nicht leben?
Ja, wie wollen wir nicht leben? Ich meine, wir versuchen uns immer positiv auszudrücken, denn es gibt schon so viel...
Das war mir nur eine Bemerkung mit Augenzwinkern.
Genau, und ich glaube, einiges, was Sie heute erzählt haben, so wollen wir ganz bestimmt nicht leben. Und,
also ich jedenfalls nicht.
Ja, dann vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich mich auch.
Dankeschön. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.